13 Verse singen können. Ursprünglich hat Philipp Friedrich Hiller ja 13 Strophen in diesem großen Lied gedichtet. Und jetzt schlagen wir auf Epheser 1, wirklich Epheser 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel des Christus Jesus, des Messias Jesus, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Heiliger Geist, nun hilf uns, Jesus so zu erkennen, dass wir über den Vater staunen und ihm danken. Amen. Jetzt, was ist ungewöhnlich gleich in diesem ersten Satz des Epheserbriefs? Verehrte Damen, liebe Herren, liebe Geschwister, was ist in der Bibel ist viel ungewöhnlich, gell? Die Sprache ist uns noch fremd in unserer Alltagssprache, aber fällt Ihnen was auf? Ja, ja. Ja, und die Gläubigen. Paulus hat das geliebt, dass er den deutlich macht, Christus ist kein Name, sondern ist der Titel, ist der Messias, Jesus. Fällt Ihnen noch was auf? An die Gläubigen? Wie heißt es? An Jesus oder in Jesus bei Ihnen? Heißt bei Ihnen an. Dann haben Sie eine neue Bibel, eine vielleicht die Volksbibel. Aber der Luther hat es richtig übersetzt, an die Gläubigen in Jesus. Und es ist gefährlich, auch bei gefälligen Bibelübersetzungen, wenn man vom biblischen Wortlaut weggeht. Wir sollen ja stolpern. Auch an der Bibelübersetzung, an die Gläubigen in Jesus. Der Paulus macht mit dem ersten Satz, mit dem ersten Luftholen, wenn er ansetzt zu dem Brief an die Epheser, klar, wer gläubig ist, glaubt nicht bloß an Jesus, ist nicht bloß für Jesus, ist nicht bloß mit Jesus, sondern richtiger Glaube ist, wenn wir in Jesus sind. Schon in der deutschen Sprache ist ja ein Unterschied, ob ich für etwas bin, ob ich mit etwas bin oder in etwas. Ich muss gestehen, ich bin trotz dem letzten Freitag nach wie vor für unseren Stuttgarter Fußballverein VfB. Ich habe zwar noch nie einen Mitgliedsbeitrag bezahlt, ich war auch in den letzten 20 Jahren nicht im Stadion, aber bin Sympathisant, ich bin für den VfB. Würde mich freuen, wenn er gewinnen würde. Die, die ins Stadion gehen und Fans sind und gucken, dass der Lehmann nicht zu viele Tore durchlässt, die sind mit dem VfB. Aber die, die aufgestellt sind im Kader, ausgewählt sind, den Verein zu repräsentieren, in ihm, ist nur was anderes als für, mit. Und Paulus sagt, wir sind nicht bloß für Jesus, wir sind nicht bloß mit, in ihm. Und ich habe Sie gestern strapaziert ein bisschen mit dieser Theologie des Paulus, dass er aufgenommen hat vom Herrn Jesus, bleibet in mir. Wie die Rebe, die zarte Rebe, keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht. Wir sollen in Jesus geborgen sein. Er soll mich mit seiner unsichtbaren Gegenwart umgeben, leiten, bewahren vor den eigenen Dummheiten. In Jesus. Nun habe ich Sie gestern strapaziert mit der Einführung, mit einem ersten Hinweis auf die besonderen Gedanken. Na, nicht Gedanken des Paulus, auf die Hinweise, die der Paulus uns gibt, damit wir wissen, was wir an Jesus haben. Wir müssen immer aufpassen, es wird uns versucht klarzumachen, es ist eine Theologie des Paulus, die Meinung des Paulus. Aber wir werden gerade in diesen Tagen erleben, er will Jesus wiedergeben, was Jesus in die Welt gebracht hat. Und da wird es deutlich werden, schon bei Römerbrief, dem grundlegenden Brief des Apostels Paulus, spielt dieses in eine ganz große Rolle. Wenn Sie geschwind ein Lesezeichen hier bei Epheser 1 hineinnehmen, auch nochmal zurückblättern zu Römer 1. Ab Vers 16 in vielen Bibeln fett gedruckt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Im Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet, die selig macht, alle, die daran glauben, die Juden primär zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird deutlich geoffenbart, erschlossen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Jetzt haben Sie wieder dieses In. Der Paulus weiß, den Glauben kann man nicht dozieren, auch nicht in einem Bibelkurs. Den kann man auch nicht andemonstrieren. Der Glaube ist eine Kraft, eine Dynamik. Und die geht aus von glaubenden Menschen und geht vibrierend wie so ein Blitzstrahl hinein zu Menschen, die wieder im Glauben zu brennen anfangen. Aus Glauben in Glauben. Und was wir in diesen Tagen für Sie erbitten, in diesen Bibelkursen, dass hier Sie bei dem, was Sie hier hören im Diakonissenhaus, aus Glauben, in ihren schwachen Glauben etwas Neues hineinströmt. Aber der Paulus hat ja den Satz noch komplizierter gemacht. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die kommt aus Glauben in Glauben. Jetzt haben Sie alle die Begriffe, die bei Paulus wichtig sind, in einem Satz. Die Gerechtigkeit, die wir haben, als Leute, die nicht in den Tag hineinleben, die versuchen, ein bisschen anständig zu sein, die ist nicht nichts. Aber sie kann nicht vor Gott bestehen. Da reicht es noch nicht mal zum Ausreichen, wahrscheinlich bloß zu mangelhaft, wenn es nicht ungenügend ist. Eine Gerechtigkeit, mit der man vor Gott bestehen kann, dass Gott sagt, großartig. Die kommt aus dem Glauben in Glauben, indem der Paulus sagt, Leute, ich sage euch, wie ihr zur Gerechtigkeit kommen könnt. Und plötzlich wird es ihnen geschenkt in diesen Tagen. Ach ja, das darf ich so annehmen, dass ich in Jesus bin und seine Gerechtigkeit mich überkleidet wie ein Gewand, so heißt beim Propheten Jesaja, wie eine Braut sich kleidet in ihren Brautschmuck, so kleidet mich der Herr mit Gerechtigkeit. In Gerechtigkeit. Also der Glaube besteht nicht in einer Theorie, in einem Wissen, das man beibringen kann, sondern da geschieht was, dass mir etwas klar wird. Und der Apostel Paulus, der vibriert von Glauben, von Gewissheit. Und deshalb schäme ich mich des Evangeliums nicht. Ich möchte es weitergeben und hoffentlich erreicht es auch uns in diesen Tagen. Paulus, ein Apostel des Christus Jesus. Er hat sich nicht selber berufen. Ich war gegen Jesus. So beschreibt er es ja selber. Aber Jesus hat mich gepackt. Durch Gott stand dahinter, durch den Willen Gottes, an die Menschen, die geheiligt sind in Ephesus, nämlich die, die gläubig sind, weil sie in Christus sind. Dann sind sie auch heilig in Christus. Wenn man ein bisschen kratzen würde, merkt man, was für unheilige Gedanken die haben, unheilige Worte, aber überkleidet durch die Heiligkeit und Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Punkt. Jetzt dürfen die, die eine kleine Pause brauchen, einfach weghören. Gestern kamen glücklicherweise 3 Glieder aus ihrem Kreis und haben in der Pause oder anschließend mir Fragen gestellt. Ich leide ja an der Zivilisationskrankheit, dass man schlecht hört. Ich habe einen Hörsturz gehabt. Aus politischen und kirchenpolitischen Gründen höre ich links überhaupt nichts und rechts wenig. Deshalb ist gut, wenn Sie in der Pause kommen und entweder schriftlich oder mündlich mir Fragen geben, damit wirklich auch zwischen uns ein Austausch stattfinden kann. Frage 1. Wirklich, die anderen können weghören. Ist dieser Brief wirklich nach Ephesus gerichtet? Du hast uns gestern so viel über Ephesus erzählt, von der Artemis, von dem Tempel der Diana und dem Aufstand um Paulus und seine Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20. In meiner Bibel steht, in wichtigen alten Handschriften fehlt die Bemerkung in Ephesus. Aber sie haben die Bibel und die Briefüberschrift an die Epheser. Was ist mit dieser Geschichte, bin ich gestern gefragt worden. Den alten, uralten Handschriften, die wir in der Bibel haben. Es gibt überhaupt keinen römischen oder griechischen Schriftsteller, von dem wir so alte, verlässliche Handschriften haben. Wir haben bloß Abschriften. Von der Bibel haben wir Handschriften, die zurückgehen bis ins Jahr 90, das ist kurz nach der Himmelfahrt von Jesus. In manchen Handschriften steht an die Heiligen in Ephesus und bei anderen heißt an die Heiligen, an die Gläubigen in Christus Jesus und es fehlt das in Ephesus. Bei allen steht oben drüber an die Epheser. Tröstet mich, also ist klar, der Adressat, der Briefträger konnte den Brief austragen, die Adresse stand da. Aber wie kommt es denn, dass diese 2 Worte an die Heiligen in Ephesus bei manchen Handschriften fehlen? Die theologischen Forscher haben immer bloß eine Erklärung. Vielleicht ist das später hineingeschrieben worden. Die Theologen haben immer den Verdacht, dass da später etwas hineingemixt worden ist. Könnte ja sein, hat ja auch Argumente, nicht? Man kann sich das vorstellen, dass manche Leute sagen, der Brief bekommt mehr Gewicht, wenn wir sagen, der ist sogar in die Epheser geschrieben, die große zentrale Gemeinde, um die sich der Paulus so gemüht hat. Vielleicht könnte das die Autorität aufwerten. Auf den Gedanken ist offenbar kein Theologe gekommen, dass es ursprünglich ist, dass es drin stand an die heiligen Ephesus und später weggelassen wurde. Weil so eindeutig war, dass der Brief nach Ephesus geht. Ich nehme ein Beispiel. 1945, gleich nach dem Zusammensturz und Zusammenbruch, ist in der Stuttgarter Markuskirche vom Rat der evangelischen Kirche in Deutschland ein Schuldbekenntnis bekannt worden. Wir haben uns zwar auch gegen den Nationalsozialismus gewehrt, aber wir haben viel zu wenig bekannt, viel zu wenig treu gebetet. Wir waren viel zu wenig aktiv, auch für die Verfolgten. Das ist das Stuttgarter Schuldbekenntnis. Sehr oft wird auch gesagt, Schuldbekenntnis. Und jeder weiß, dass es Stuttgarter Schuldbekenntnis ist. Manchmal ist es gar nicht nötig. Wenn das klar ist in der ersten Christenheit an die Epheser, die Überschrift war klar, dass er nochmal kommt, vielleicht haben sie es weggelassen, weil es so bekannt war. Aber es ist gar nicht wesentlich, weil die Überschrift klar ist, dass wenn Sie mich fragen, was für mich als kleinen Bibelleser dafür spricht, dass es an die Gemeinde in diesem Ephesus gerichtet ist, über das wir so viel in der Offenbarung und Apostelgeschichte hören. Der Paulus sagt, 1. Korinther 15, in Ephesus habe ich mit wilden Tieren gekämpft. Es waren Bestien, die auf mich losgelassen wurden. Oder ich werde noch den Winter über in Ephesus bleiben. Zwar sind viele Widersacher da, aber mir ist eine Tür aufgetan im Glauben. Also Ephesus war eine wichtige Stadt. Und in dem, was wir in diesen Tagen miteinander lesen werden, wird uns deutlich werden, der Apostel Paulus sagt, in Jesus ist zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist, was Gott von der Schöpfung an gewollt hat. Das hat er bewusst nach Ephesus hineingesagt, wo die Artemis angebetet wird. Der römische Kanzler von Ephesus hat bei dem Volksaufstand gesagt, denn das ist klar, dass der Diana, der Epheser, der ganze Erdkreis Verehrung zollt. Das war der Anspruch, unsere Diana, diese Fruchtbarkeitsgöttin, der zollt der ganze Erdkreis Verehrung. Und dieser Gemeinde, sagt der Apostel Paulus, ach, die Diana, Verehrung gebührt dem, dem Gott alle Macht gegeben hat im Himmel und auf Erden, der schon vor Grundlegung der Erde im Plan Gottes war und auf den der Plan Gottes zuläuft. Noch einmal mit dieser Diana, da wurde bei diesem Volksaufstand gesagt, denn das ist ja klar, dass wir alle die Diana verehren, deren Bild vom Himmel gefallen ist. Müsste nachlesen, Apostelgeschichte 19. Das war die Legende, die Psage. Wenn wir dieses Diana-Götzenbild mit ihren Hunderten von Brüsten, die Fruchtbarkeit selber, ja, ist vom Himmel gekommen. Dieser Gemeinde, sagt der Apostel Paulus, unser Herr Jesus ist zum Himmel erhöht. Wenn Sie das lesen, Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 6, er hat uns mit Jesus auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Das ist nicht bloß ein Bild vom Himmel kommen, sondern Jesus ist erhöht worden zum Vater und wir gehören dazu, in Christus. Also ich bin fest überzeugt, das ist an die Epheser gerichtet, aber wer Probleme damit hat, lässt ruhig die Epheser weg. Das Wort Gottes ist wichtig, was hier mitgeteilt wird. Nebenbei, zweite Frage, die gestellt wurde, weil wir ja Apostelgeschichte 20 gelesen haben, wo Paulus sagt, ich bin rein von euer aller Blut, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Da wurde gefragt, was ist denn da mit dem Blut? Ja, das schon beim Propheten Hesekiel, wenn einer schuldig ist, dass Gott sagt, ich will sein Blut, sein Leben von ihm fordern. Und der Paulus sagt, ich habe euch so klar den Ratschluss Gottes gesagt, wenn einer von euch verloren geht, dann bin ich nicht schuldig, dann ist er selber schuldig, mit Blut und Leben. Also da steht dahinter, hinter diesem Gedanken. Die dritte Frage, die gestellt wurde, die wird jetzt im Lauf des heutigen Nachmittags vielleicht noch drankommen. Nämlich, wenn Gott uns von Ewigkeit her erwählt hat, ist eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Kann ich dann trotzdem noch verloren gehen? Ist das mit der Erwählung nichts? Hat Gott nicht richtig seine Erwählung festgemacht? Oder ist, wenn man erwählt ist von Gott, einfach im Plan Gottes drin und kann nicht mehr herausfallen? Ganz schwierige Frage. Kommen wir heute noch drauf. Also jetzt haben wir Vers 1 miteinander gelesen und dann kommt der Eingangsgruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt geht die große Ouvertüre los, ohne Punkt und Komma, ohne dass der Paulus sagt, ich danke, dass ich von eurem Glauben höre, ihr seid bewährte Leute und ich bin dankbar, dass ihr in der Liebe tätig seid, sondern gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hinter allem steht Gott. Ich durfte lange Jahre zusammenschaffen mit einem unserer früheren württembergischen Bischöfe, dem Bischof Haug. Und als wir dann einmal einen großen Gemeindetag im Neckarstadion hatten, unterstützt von den Eidlinger Schwestern, ich sehe immer noch die ganze Schar der Eidlinger Schwestern über das Grün des heiligen Rasens in einer Reihe rennen, da hatten wir als Thema, ihr gehört Jesus, Jesus gehören. Und der alte Bischof Haug hat zu mir gesagt, Chefbuch, ihr gehört Christus, aber Christus gehört Gott, vergesst uns Gott nicht. Wir leben in einer Zeit, da Sie in den Kirchen immer wieder hören werden, Gott, uns wird wenig von Jesus geredet. Aber es gibt auch gerade bei rechten Christen die Gefahr, dass wir viel von Jesus reden und ganz vergessen, dahinter steht der heilige, ewige Gott, der wollte, dass wir einen Erlöser haben. Und Paulus setzt ein, gelobt sei Gott. Und dann kommt das große Loblied auf Jesus. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt nicht Vater des Herrn Jesus Christus, sondern unseres. Das ist die Glaubensstärkung, dass er gleich uns mit hineinnimmt. Wie Römer 8, ich bin gewiss, ich bin gewiss, überzeugt, fest gewiss, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Er nimmt die Zweifelnden und Suchenden mit. Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In der Bibel hat jedes Wörtlein seine Bedeutung. Und erst recht der Begriff Vater. im Ulmer Münster, in dem ich auch zuletzt wieder als Pfarrer wirken durfte, hatten wir einen Kollegen, der unter den Ersten war, die das eingeführt hat: Gott, unser Vater, der du auch unsere Mutter bist. Das ist ein bisschen dumm. Gut gemeint, man will ein bisschen feministisch sein und nicht bloß männlich, Pascha-mäßig. Aber Gott ist in erster Linie der Vater von Jesus. Die Mutter von Jesus hat Maria geheißen, das wissen wir. Und das Große ist, dass der Herr Jesus uns erlaubt hat, dass wir seinen Vater auch unseren Vater nennen dürften. Der Maria von Magdala wurde am Auferstehungsmorgen gesagt: Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die große Einladung des Herrn Jesus, dass wir so mit ihm verbunden sein dürfen, dass wir seinen Vater auch unseren Vater nennen dürfen. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, nicht einfach der Vater, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Geistlich heißt göttlich, Gott geschenkt. Wir denken in vielen Religionen, wir Menschen, wenn schon ein Gott gibt, dann muss er mir Gesundheit geben und Kraft und Weisheit und Erfolg. In Südamerika gibt es sogar Evangelisten, die sagen, wenn du an Gott glaubst, kriegst neue gesunde Zähne und manche sind sogar wahrscheinlich Gold, deine Zähne. Irdisches Glück, so reich zu werden wie der Wedeking, gell? Wenn Sie wissen, wer das ist. Nein, geistlicher Segen, wir sind in vielem arm und müssen unsere Krankheit tragen als Leute, die der Herr Jesus berufen hat zu sich, wer mir nachfolgen will, der nehme das Kreuz auf sich, der lebe mit seiner Krankheit und mit seiner Migräne, mit seiner schwachen Begabung, dass er nicht so tüchtig ist wie andere. Aber ich bin Gottes Kind, angenommen in Ewigkeit. Sünde ist vergeben. Der Jesus will bedecken alle die Dummheiten, die ich mache. Erlösung in Ewigkeit, als Kind Gottes berufen, mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Da hat der Jesus uns erschlossen. Und jetzt im Deutschen würden wir einen Strichpunkt machen, denn es folgt ein Denn. Und es kommen die großen Strophen in ihm. Vers 4. In ihm hat er uns erwählt. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung. Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. In ihm, Vers 13, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Jetzt ist der Apostel Paulus im Feuer. Jetzt macht er uns in vier großen Strophen deutlich, was wir in ihm haben, in Christus, angebunden an ihn, hineingenommen sein in sein Schicksal. Bevor wir es im Einzelnen ansehen, plus nochmal Erklärung: In ihm sein ist mehr als für ihn sein, Sympathie haben. Mit ihm sein, gibt viele nominelle Christen, treue Kirchensteuerzahler, die nicht austreten, ich will dabei bleiben mit ihm. Oder ob wir in ihm sind. Im Leben und im Sterben, so heißt es in einem Lied, sind sie und bleiben sein. Ich gehöre ihm. Der indische Evangelist Sadhu Sundar Singh, ein ganz besonderer Evangelist in Indien, der das Evangelium für seine indischen Landsleute übersetzt hat, hat das wunderbare Bild, den schönen Vergleich gebraucht. Wir Menschen sind wie Holzkohle. Wenn Sie eine Grillparty machen, brauchen Sie Holzkohle und dann schütteln Sie den Sack aus. Und dann sagt Ihre Mutter oder Ihre Frau, Mensch, sei doch vorsichtig, das ist doch alles so ein Staub. Und das ist so leicht, wenn einer nicht wüsste, was Holzkohle ist, würde er sagen, es kann in dem Leben nie brennen, was willst du? Hol mal vernünftige Kohle oder richtiges Holz. Das ist doch verrottetes Holz, was du da hast. Was willst du mit dem? Schwarz. Wie Kohle. Aber wenn es mit Feuer in Verbindung gebracht wird, wird plötzlich diese schwarze Holzkohle rot glühend, voll Energie, voll Strahlkraft. So hat Sadhu Sundar Singh gesagt, wenn wir in Christus sind, in das Feuer von Jesus hineingenommen, werden wir schwarzen Leute, wir leichten Leute plötzlich auch voll Energie. Der Apostel Paulus hat selbst im Epheserbrief, auch wenn es uns gar nicht auf den ersten Blick auffällt, Bilder gebraucht, wie das ist, wenn wir in Christus sind. Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, haben Sie schon mal Bedauern darüber gehabt, dass Sie bloß Gast sind und Sie merken, der Gastgeber, bei denen so gemütlich ist, ach, da würde ich lieber sein, hoffentlich laden Sie mich ein. Und dann merken Sie, der Gastgeber guckt zum dritten Mal auf die Uhr, wann geht er denn endlich? Sagen Sie, ja, ich glaube, es ist Zeit zum Gehen, gell? Ich gehöre nicht dazu. Was anderes ist, wenn Fremdlinge plötzlich hineingenommen werden. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Ihr gehört dazu, zuständig. Nächstes Bild, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Wir haben ein Praktikum gemacht auf der Baustelle. Das waren noch Zeiten, wo man nicht mit Beton so gegossen hat, sondern wo man die Steine einzeln auf den Buckel hinaufgetragen hat und dann versucht hat, was gehört wohin. Und plötzlich wird ein Stein eingefügt in einen Zusammenhang nach Plan und hat eine tragende Funktion. Auch ein Bild für das in Christus sein. Ich gehöre plötzlich zu einem Bau. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ich durfte ja dreimal in meinem Leben Pfarrer sein am Ulmer Münster, zuerst als Vikar, dann als junger Pfarrer und dann am Schluss meines Dienstes wieder. Das Ulmer Münster war bis 1872 eine Ruine. Bloß bis, die Ulmer sagen, zum Viereck gebaut und dann hat das schwache Fundament nachgegeben. War bloß 2,5 Meter tief auf Donaukies gebaut und die große Masse des Turms hat nachgegeben, gegen das Kirchenschiff gedrückt. Und als man dann endlich Geld hatte und weiterbauen wollte, hat man ein Fundament eingezogen, da unten 2,5 Meter nochmal mit Kruppstahl verankert und hat das ganze Untergebäude, den ganzen man sagt heute die Ehrenhalle, wie einen großen Kubus gestaltet, dass plötzlich der Turm auf 163 Meter hinaufgehen kann und sicher ist. So ist es, wenn man in Christus ist, da ist ein sicheres Fundament da. In einem Vers sind drei Bilder, die uns deutlich machen, was es heißt, in Christus, was wir da haben. Das andere habe ich Ihnen gesagt, wie in einer Ehe, wo man miteinander denkt, ein Fleisch, ein Mus und Kuchen, eine Verbundenheit. Immer wieder Bilder, was es heißt, in Christus zu sein. Aber bevor wir weiter staunen, dass Sie und ich das Recht haben, in diesem Christus zu sein, in dieser Jesus-Gegenwart. Gerhard Terstegen hat gedichtet, dass dein Allgegenwart mich wie die Luft umhülle. Unsichtbare Jesus. Wir sind darauf angewiesen, bis in einen Kleinigkeiten. Ich habe so auf dem Weg hierher gedacht, plötzlich kommen zwei Polizeiwagen mit Sirene und ich habe gerade noch die Ausfahrt gesagt, da gibt es einen Stau, einen Riesenstau, dem Schlossberg-Tunnel in Herrenberg, die ganze Autobahn gestaut, rausgefahren nach Sindelfingen, um Sindelfingen herum nach Darmsheim, damit bis hinein in solche Kleinigkeiten kann der Herr Jesus führen. Wenn man sagt, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Und wenn Sie krank sind, schwer krank, dürfen Sie nicht sagen, Herr Jesus, hast du mich verlassen, sondern ich gehöre dir, jetzt hast du mich hierher geführt. Danke, dass ich mich dir anvertrauen darf. Also, bevor wir davon ausführlich reden, was es bedeutet, in diesem Jesus zu sein, will der Apostel Paulus, dass wir staunen. In ihm ist euch klar, was wir an Jesus haben. Wir schauen immer zuerst drauf. Klappt es auch bei mir? Hat es auch einen Erfolg, das in Jesus? Paulus will uns zuerst lehren, dass wir staunen. Das ist doch nicht bloß der Nazarener, der über die staubigen Straßen von Galiläa ging. Das ist doch der, der vor, Vers 4, vor Grundlegung der Welt beim Vater war. Damit nimmt der Apostel Paulus ein Wort auf des Herrn Jesus. Wir haben es in Johannes 17. Vater, verkläre mich mit der Klarheit, mit der Strahlkraft, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Mensch, der Jesus, bevor noch Gott sagte, es werde Licht, war der schon im Licht Gottes. Und den hat uns Gott in unsere armselige Welt geschickt. Vers 10, dass alles zusammengefasst werden sollte in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Stellen wir es immer ein bisschen dumm so vor, wenn es bei der Wiederkunft des Herrn Jesus noch Zeitungen gäbe. Dann wäre die Schlagzeile, Jesus ist da und der Leitartikel und die Wirtschaft wird geklärt und die Probleme des Sports sind nebensächlich vor Jesus. Wäre alles bloß voll Jesus-Gegenwart. Andere Probleme gäbe es gar nicht mehr. Alles zusammengefasst in Jesus Christus. Also, wir sollen staunen darüber, was wir an ihm haben. Ich bitte Sie, dass Sie noch einmal, bevor wir Pause machen, im Kapitel 1 geschwind hinüberspringen zu Vers 17. Ich höre nicht auf, für euer zu gedenken, mein Gebet, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, großartige Formulierung, nicht der Vater, sondern der Gott unseres Herrn Jesus Christus, war sein Gott, der Vater der Herrlichkeit, wenn es überhaupt Herrlichkeit gibt, dann kommt sie von Gott, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Damit ist nicht Gott gemeint, sondern immer wieder, wenn es im Kapitel 1 so heißt, ihn erkennen, ihm ist alle Macht gegeben, ist Jesus gemeint. Bleiben Sie begierig ein Leben lang, dass Sie Neues an Jesus erkennen. Im Alten Testament, 4. Mose 24, wird die Biliam-Geschichte erzählt, ein heidnischer Wahrsager, Beschwörer, der geholt wird vom König von Midian. Er soll Israel verfluchen, den Fluch über sie herunterholen, vertilge sie die teuflischen, höllischen Mächte. Und dann sagt plötzlich der Biliam, so sagt Biliam, der Seher, dem die Augen geöffnet wurden. Der Herrscher wird aus Juda kommen und er wird regieren. Plötzlich geht sein Blick über die Jahrhunderte hinweg zu Jesus, dass da der große Herrscher kommen wird, wenn der Blick geöffnet wird. Mir ist meine Bitte bei jeder Bibelstunde, bei jeder Predigtvorbereitung, gut. So blöd bin ich nicht, dass man nicht 4 Seiten zusammenstoppeln kann auf dem Computer und ein Referätle machen. Das sind wir schon in der Schule gelernt, der Aufsätzle. Aber ich möchte etwas erkennen von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, damit ich etwas habe, weiterzugeben. Und so dürfen Sie darum bitten, Herr, lass mich doch etwas erkennen. Es ist ein Vorrecht, wenn Sie in irgendeiner Kreisgruppe Andachten halten dürfen und sich darin vorbereiten. Nicht so arg Theologie, sondern Herr Jesus, jetzt erschließe mir deine heilige Gegenwart. Lass mir etwas Neues erkennen von dir. Gott gebe, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Was es bedeutet, in diesem Christus zu sein. Dann werden Ihnen vielleicht plötzlich viele Worte in der Bibel, auch Jesus' Worte, ganz neu bedeutsam. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. So darf ich zu dir, Herr Jesus, gehören. Ich werde nicht fertig mit meinen Versuchungen, die überfallen mich immer wieder. Es ist offenbar in meinen Genen schon da, meine Kleinkariertheit und mein Hängen am Geld und mein Sorgengeist und mein Zweifel. Du bist doch zum Erlöser gemacht, dass man plötzlich etwas erkennt. Mach mich frei, Herr Jesus, erlöse mich von den Mächten, die mich hinunterziehen wollen. Ich werde nicht fertig damit, werde nicht fertig mit der Traurigkeit. Erlöse mich, du bist der. Verstehen Sie, dass Ihnen etwas aufgeht von der Macht des Herrn Jesus. In ihm, in Christus Jesus. Und jetzt wollen wir nach einer kurzen Pause dann im Einzelnen hineingehen, diese 4 Strophen, was wir in ihm haben. In ihm. Haben wir auch ein Plätzlein. Jetzt ist kurz vor der Pause, wir haben nur 2 Minuten. Die Frage gestern, die noch nicht beantwortet ist. Wie ist das, wenn man von Ewigkeit her berufen ist? Er hat uns, Vers 4, erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Kann man da noch verloren gehen? Wenn das schon von Ewigkeit her bestimmt ist?
Schwester Barbara hat gesagt, es wäre mir interessant zu wissen, was Sie darauf antworten. Ich habe zwei Antworten. Einmal, er kann überschwänglich tun über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, heißt es am Schluss von Kapitel 3. Wir müssen uns angewöhnen, damit ernst zu machen, dass wir nicht alles im Kopf klar kriegen von den Geheimnissen Gottes. Da übernehmen wir uns, das schaffen wir einfach nicht. Die zweite Antwort ist von mir, denn in ihm sind wir erwählt. Der Paulus legt Wert darauf nicht, bist du erwählt, bin ich erwählt, auch in meinem Leben gibt es auch so viel Versuchung, so viel Kleingau, bin ich wirklich erwählt? In ihm, in Ewigkeit, hat Gott nicht ein großes Adressbuch geschaffen, wer alles erwählt ist, sondern er hat ein Heiland geschaffen für Leute, die ihn brauchen. Und dazu gehöre ich auch. Deshalb mein Plätzlein als Erwählter ist beim Heiland. Wenn der Heiland Sie berufen hat in seine Gemeinschaft, dann gehören Sie zu denen, die in ihm erwählt sind. Gehören Sie zu den Seinen, die von Gott bestimmt sind, wie der Herr Jesus immer wieder gesagt, die mir vom Vater gegeben sind. Nicht bloß ihr Wille, ihre Religiosität, sondern vom Vater ihm gegeben. Aber jetzt machen wir Pause, ist 46, 10 Minuten Pause. Wir machen also 56 weiter. 16, 56 weiter.